Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Diese große Frage stellt der Mann Jesus in dem Evangeliumstext, den wir gerade gehört haben. Was muss ich tun? Und im Folgenden kommt dann raus, dass er alle Gebote, die er kennt, die er aus der Heiligen Schrift kennt, befolgt, dass sie wichtig sind für sein Leben und dass er tut, was er da gehört und gelernt hat. Glaube hat mit Geboten zu tun, oder? Stimmt doch. Das ist etwas, was man bis heute immer wieder in Umfragen auch hören kann. Worauf kommt es im christlichen Glauben an? Immer wieder tauchen in einer nennenswerten Anzahl von Antworten die Gebote auf. Du sollst und du sollst nicht, sagen die Gebote. Und manche sagen, okay, ja, eigentlich sind die Gebote ja ganz okay, aber so ganz ernst muss man die auch nicht nehmen. Also übertreiben soll man es auch nicht. Und außerdem, manche Gebote, die finde ich sinnvoll und andere überhaupt nicht. Für mich persönlich war dieses Thema lange ein Hinderungsgrund, mich mit Kirche und Glauben auseinanderzusetzen. Ich hatte Kirche so kennengelernt, dass man, wann immer man in den Gottesdienst geht, gesagt bekommt, was man zu tun und zu lassen hat. Ich glaube, ich habe den erhobenen Zeigefinger nie wirklich gesehen, aber so zwischen den Zeilen, bei dem, was da geschah, da war er immer vorhanden. Du sollst und du sollst nicht. Ich finde es nach wie vor, auch wenn ich inzwischen gelernt habe, die Gebote auch als etwas Wertvolles zu schätzen, ich finde es nach wie vor schade, wenn der christliche Glaube zuallererst mit Geboten, mit Geh- und Verboten in Verbindung gebracht wird. Jetzt machen wir gedanklich, ohne irgendeinen Zusammenhang scheinbar, einen Sprung über 3000 Jahre zurück in der Weltgeschichte, hin zum Volk Israel. Israel war ja unter der Führung von Moses aus Ägypten rausgekommen und hatte sich auf den Weg gemacht. Ihr Ziel war das gelobte Land, dieses Land, wo Milch und Honig fließt, dieses Land, wo sie selber eigenverantwortlich ihr Leben gestalten wollten. Das war das große Ziel im Hinterkopf und im Hintergrund, auf das sie hin unterwegs waren. Und was folgte, war eine 40-jährige Periode, in der sie als Nomaden durch die Wüste gezogen sind. 40 Jahre, das ist etwa eine Generation. Und am Ende dieser 40 Jahre sind sie endlich angekommen an der Schwelle zu diesem Land, das ihnen verheißen war und auf das sie so warteten und innerlich sich ausgerichtet hatten. Mose war inzwischen ein alter Mann geworden. Und er hatte verstanden, dass er zwar derjenige war, der Israel aus Ägypten herausführen sollte, aber nicht derjenige sein sollte, der Israel in das neue Land hineinführen sollte. Und als nun das Volk an dieser Schwelle stand, den Jordan zu überqueren und dieses Land zu besiedeln, da hielt Mose, der wusste, er wird nicht mitkommen, noch einmal eine große Rede. So wird es uns vorgestellt im 5. Buch Mose, im sogenannten Deuteronomium. Dieses 5. Buch Mose ist gestaltet wie eine Rede von Mose an sein Volk. Und was er will ihnen noch mal alles sagen, was ihm wichtig ist, was ihm auf dem Herzen ist von Gott her. Und so erzählt er ihnen nochmal das ganze Gesetz, alle Gebote und sagt, Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Vor diesem Neuanfang noch einmal bewusst machen, worauf kommt es wirklich an. Es ist ganz schön viel, was Mose da erzählt. Ganz schön viel, was sein Volk hören muss. Und ich stelle mir so vor, irgendwann haben denen die Ohren geklingelt. Und sie haben sich gedacht, entschuldige mal, also wie hat das noch angefangen? Das ist zu viel, zu hoch. Und Mose, wie das so ist, wenn man vor einer Menge redet, der scheint das zu merken. Er sieht so in die Gesichter, in die Augen der Leute. Und dann sagt er folgende Sätze. Und das ist unser Predigtext für heute aus dem 5. Buch Mose, dem 30. Kapitel. Also 29 Kapitel vorher hat er schon geredet. Und hier heißt es ab Vers 11, das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Wenn es um die Gebote geht, wie sind da ihre Gedanken, wie sind da deine Gedanken? Sagst du, oh ja, das ist schon toll, aber irgendwie ist das alles zu hoch, zu schwer. Das kriege ich nicht integriert in mein Leben. Da scheitere ich immer wieder dran. Ich kenne sie nicht mal alle. 10 Gebote kriegst du vielleicht noch zusammen, aber der Talmud, also so etwas wie die jüdische Lehre über die Torah, nennt insgesamt 613 Gebote. Davon 365 Verbote, so viele wie das Jahr Tage hat, und 248 Gebote. Ich habe mir sagen lassen, 248, das sei die Zahl der Glieder, die ein menschlicher Körper hat. Ich habe es nicht nachgeprüft. Das ist so umfassend. Wie ist deine Beziehung zu dem, was da immer wieder gesagt wird in der Kirche oder auch in der Bibel, zu dem, was du tun und lassen sollst? Sagst du vielleicht auch, das ist irgendwie so weit weg. Und ganz ehrlich, das hat doch mit unserer modernen Lebenswirklichkeit gar nichts mehr zu tun. Heute gelten doch ganz andere Gesetze. Ich glaube, das ist oft eine Schwierigkeit beim Vermitteln dessen, was in der Bibel steht. Gerade beim Vermitteln dieser Leitlinien für das Leben. Dass Menschen sagen, das ist so weit weg von meiner Lebensrealität, von der heutigen Wirklichkeit, von dem, wie die Welt heute funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinsteigen sollte, um das in diese Welt zu holen. Ein jüdischer Theologe, so habe ich gelesen, sagte einmal, dass Juden und Jüdinnen nicht zuerst nach dem Sinn der Gebote fragen, sondern nach dem Ta'am, nach dem Geschmack, dem Aroma der Gebote. Ich fand das ein interessantes Bild. Und schließlich heißt es hier auch in unserem Predigtext, das Wort ist ganz nah bei dir in deinem Munde. Was für einen Geschmack hat es da? Und ich glaube, darum geht es letztlich. Um die Frage, welchen Geschmack hat dein Leben? Oder was ist in deinem Herzen verankert? Denn das Wort ist ganz nah bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust, wird hier im 5. Buch Mose gesagt. Welchen Geschmack soll dein Leben haben und welchen hat es? Was soll in deinem Herzen sein und was ist da drin? Was nennst du mich gut? Fragt Jesus den Mann, der ihn anspricht. Gott allein ist gut. Was ist in deinem Leben an Gutem drin und wo kommt es her? Ich glaube, dass solche Fragen oft bei uns im Leben in den Hintergrund rutschen, weil wir natürlich immer bei dem sind, was uns täglich beschäftigt, bei den täglich neuen Aufgaben. Und da ist so vieles, was immer wieder neu auf uns zukommt, mit dem wir uns auseinandersetzen, wo wir uns bewähren müssen. Aber eigentlich brauchen wir doch für die vielen kleinen Antworten im Alltag so etwas wie ein Fundament, eine Verankerung, eine Ausrichtung, eine Orientierung, die uns grundsätzlich einen Geschmack für unser Leben gibt, an dem sich dann die Einzelentscheidungen und Handlungen in unserem Leben ausrichten, oder? Was ist das bei dir? Oftmals, so funktioniert unsere Welt und so funktioniert unser Leben, fragen wir nach dem eigenen kurzfristigen Erfolg und Gewinn. Was kommt dabei rum? Und zwar möglichst jetzt, möglichst schnell. Wo wir aber eine größere Linie, ein größeres Ziel, eine größere Orientierung haben, da können wir es schaffen, dass wir hin und wieder mal über den kurzfristigen Ertrag hinausdenken und uns fragen, was ist wirklich gut? Was ist richtig? Ich glaube, ich bin davon tief überzeugt, dass unser Miteinander dann am besten funktioniert, wenn jede und jeder oder möglichst viele von uns sich immer wieder diese Frage stellen, nicht, was habe ich davon, möglichst schnell, sondern was ist grundsätzlich gut und richtig. Ich glaube, dass wir im einzelnen privaten Bereich, bei den täglichen Fragen, die sich uns stellen, genauso wie im gesellschaftlichen Bereich, diese Frage brauchen. Und Mose sagt zu seinem Volk, und vielleicht können wir das für uns auch hören. Eigentlich weißt du, wo du es bekommst. Eigentlich weißt du, dass es dir nicht so fern ist, dass es nicht so kompliziert ist. Gott ist gut. Und er weiß, was gut ist für dich und für diese Welt. Frag ihn danach. Und richte dich danach aus. Kau das für dein Leben, dass du den Geschmack davon erfährst. Ihr kennt das beim Essen. Wenn man was in den Mund steckt und gleich runterschluckt, wird man auch irgendwie, irgendwann stellt sich ein Völlegefühl ein. Aber geschmeckt hat man nicht wirklich viel. Wenn man Dinge schmecken will, dann muss man die ein bisschen kauen, ein bisschen im Mund behalten. Und dann entfaltet sich Aroma. Ich glaube, so ist das manchmal auch bei Gottes Wort. Beim schnellen Runterschlucken, beim Hören einfach nur und dann zum nächsten übergehen, entfaltet es nicht sein ganzes Aroma. Aber wenn wir es bewegen, wenn wir es behalten, wenn wir gucken, was ist eigentlich sein Geschmack, sein Ta'am, dann kann es etwas entfalten, wo wir dann spüren, guck mal, das hat ja doch mit meinem Leben zu tun. Guck mal, das hat ja doch mit der Wirklichkeit dieser Welt was zu tun. Guck mal, es ist ja wirklich gut. Ich wünsche euch das. Kennt eigentlich jede und jeder hier seinen, ihren Taufspruch oder Konfirmationsspruch auswendig? Wenn nein, schleunigst nachgucken. Und wenn ja, wie wäre das, wenn ihr dieses Wort, ich hoffe doch, es ist ein gutes Wort, jeden Tag neu euch bewusst macht. Jeden Morgen vielleicht beim Aufstehen oder jeden Abend beim ins Bett gehen. Wie war das noch? Mein Taufspruch steht in der Offenbarung. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und ich finde es schön, mich immer wieder zu fragen, was heißt das für mich? Und was heißt es auch nicht? Und dann den Reichtum zu entdecken, der darin in diesem einfachen Satz enthalten ist. Und mir gibt dieser Taufspruch auch Orientierung und Richtung. Wem und was gegenüber bin ich treu? Und was ist eigentlich diese Krone des Lebens? Was ist das Ziel, zu dem hin ich unterwegs bin? Vielleicht nehmt ihr das von heute mit. Damit anzufangen, euren Tauf- oder Konfirmationsspruch zu schmecken, seinen Arm herauszufinden und mal zu schauen, ob das so in euer Herz fallen kann, dass es euch zum Grundmotiv, zum Grundgeschmack für euer Leben, euer Denken, euer Reden und euer Handeln wird. Amen.